Heute zu Gast bei Behind the Sea Nico Neumann. Nico ist Geschäftsführer und CEO bei der Deutschen Aircraft und die Deutsche Aircraft ist mit 600 Aviation-Spezialisten und einem Standort hier ganz in der Nähe in München in Oberpfaffenhofen ein signifikanter Player im Luftraum. Wir haben heute also mal in das ganze Geschäft Aviation reingeguckt. Nico hat uns dort auch einen sehr, sehr schönen Einblick gegeben und auch in seinen Werdegang, denn er hat dort ja einmal ganz unten angefangen und hat sich dann bis hoch in die Geschäftsführung gearbeitet. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend, wenn das jemand schafft. Er hat dort auch einen signifikanten Wachstum mitgemacht und natürlich auch er und sein Team, die ganze Company dazu beigetragen, ein OEM hier ja nach Deutschland zurückzuholen, sage ich jetzt einfach mal an der Stelle. Ich habe ihn dann auch mit einem Podcast auch einmal gefragt, ja, wie ist eigentlich das mit dem Fliegen? Ist das in der Zukunft relevanter oder nicht relevanter? Und er hat ganz klar gesagt, Fliegen wird extrem wichtig sein und auch bleiben. Ja, wie der Werdegang genau aussah und was es sonst noch so alles zur Deutschen Aircraft zu wissen gibt, das gibt's jetzt gleich im Podcast. Wir gehen gleich rein mit Nico Neumann. Los geht's! Jede Woche spreche ich im Behind-the-Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht, auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast.
Dann sind wir live. Nico, willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank, Franz. Ich freue mich auf unsere Unterhaltung heute.
Ja, schön heute hier zu sein. Wir haben gerade schon ein bisschen geredet. Es ist fast schon so ein Luft- und Raumfahrt-Campus oder Dreieck hier kurz vor München. Stell dich doch mal kurz vor und sag uns, was du heute machst.
Es ist ja auch der AirTech-Campus, also einer der Sonderflughäfen in Deutschland. Ja, zu mir. Ich bin Nico Neumann, bin der Geschäftsführer hier bei Deutsche Aircraft und bin seit in der Zwischenzeit 19 Jahren dabei.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Du hast ja schon gesagt, also Geschäftsführer, damit meinst du CEO. Ja?
Das ist korrekt.
Genau. Deutsche Aircraft kennen vielleicht ein paar, aber wenn sie jetzt nicht gerade selber Kunde sind oder sich, glaube ich, mehr oder weniger für Flugzeuge interessieren, dann wahrscheinlich nicht so sehr. Magst du noch mal kurz ein bisschen Hintergrund geben? Was macht ihr, wer seid ihr und wo kommt man mit euch vielleicht auch in Kontakt?
Genau, was wahrscheinlich mehr Leute kennen, ist Dornier. Also wir sind der Nachfolger von Dornier. Mhm. Wir haben die Type Certification Rights, also die Rechte an dem Flugzeug der 32 auch Turboprop und Jet übernommen. Mhm. Betreuen diese Maschinen seit 2006. Am Anfang unter dem Namen 32 auch Support Services. Das ist dann später das Deutsche Aircraft geworden. Und wir sind gerade dabei, den regionalen Flugzeug-OEM zurück nach Deutschland zu bringen und wieder ein Flugzeug in seiner Gänze in Deutschland zu produzieren. Also vom Design über die Produktion bis hin zum Aftermarket.
Okay, nicht schlecht. Und wo könnte man am ehesten in eurem Flugzeug gesessen sein? Als, sage ich mal, die Person da draußen, die den Podcast hört, normal.
Es gibt sehr, sehr schöne Gründe, in unserem Flugzeug gesessen zu haben. Bei irgendeiner regionalen Verbindung, im Urlaub, irgendwo auf dem Flug auf die Malediven. Bis hin zu nicht ganz so schönen Gründen. Zum Beispiel der ADAC fliegt uns als Flying Hospital. Wenn man da drin ist, dann ist das meistens kein schönes Urlaubsende. Also ein relativ breites Feld, wirklich von der Regionalfliegerei bis hin zu Special-Mission-Flugzeugen. Wir haben auch Flugzeuge, die sind im Einsatz für Frontex. Das ist so die Grenzüberwachung und Mittelmeerüberwachung, die da fliegen mit Search-and-Rescue-Equipment bis hin zur US Air Force im Military-Einsatz. Also ein sehr, sehr breites Spektrum, was so ein Regionalflugzeug abdeckt.
Mhm. Hier ist ja auch, glaube ich, so der große Privatflughafen oder so, hier rund um München herum. Ist das auch was? Also dieses ganze kleine, also private Linien?
Also es ist nicht so ein klassischer VIP-Flieger, aber was wir zum Beispiel auch fliegen am Wochenende sind Fußballclubs. Bayern München ist immer wieder auch Kunde in unseren Flugzeugen. Mhm. Also da, weil wir halt den Vorteil haben, wir brauchen relativ kurze Start- und Landebahn, wenig Infrastruktur. Das heißt, auch abseits der großen Hubs ist man mit unserem Flieger gut unterwegs.
Okay. Und vom Geschäftsmodell habt ihr, also ihr baut ja sozusagen auch Flugzeuge, verkauft die, jetzt sagst du aber, manche fliegen auch mit uns als Kunden, also bietet ihr auch Flüge an?
Und nein, das sind dann wirklich unsere Operator, die für uns unterwegs sind. Also wir liefern den Flieger aus, wir warten den Flieger, wir versorgen den Flieger mit Ersatzteilen, um die Reliability in der Operation hochzuhalten, aber selber fliegen tun wir nicht, bis auf unsere Testflüge, Zulassungsflüge, Testkampagne, die wir zusammen auch mit dem DLR zusammen als Beispiel machen.
Ja, okay. Was ist so die letzte Linie oder die letzte Flieger, der rausgekommen ist? Ich glaube, wo ich das letzte Mal bei euch war, durfte ich mal den Flugsimulator für eine mit Sustainable Aircraft Fuel rein angetriebene Maschine testen.
Ja, das war jetzt ein Programm zum Beispiel mit dem DLR, da haben wir eine Maschine, eine 328, die im Ownership, also im Besitz vom DLR ist, die den Flieger betreiben, wo wir Integrationsarbeit machen, also als Engineering, als Type Certification oder mit Daten unterstützen, auch mit Engineering Know-how. Und eine der ersten Kampagnen war da wirklich, den Flieger auf 100% Sustainable Aviation Fuel ohne Aromate zu fliegen. Mhm. Und das war eine relativ erfolgreiche Kampagne, damit waren wir der erste weltweit, der das auch im Flug nachgewiesen hat. Da ist dann so eine zweite Maschine vom DLR hinterhergeflogen und hat dann den Abgasstrahl gemessen, um wirklich nachzuweisen, wie verhält sich das CO2 in der Luft, aber auch die Konturbildung, also die Kondensstreifen, okay, die ja genauso zur Klimaerwärmung beitragen wie das CO2 selber.
Okay, weil für alle, die sich nicht auskennen damit, was ist Sustainable Aircraft Fuel, aus was besteht das?
Oh ja, das ist eine verdammt harte Frage, die relativ weit beantwortet werden kann. Also Sustainable Aviation Fuel geht wirklich vom Frittenfett und von Altreifen bis hin zu synthetischen Kraftstoffen, die auf so einer Power-to-Liquid-Basis, also wo dann grüner Wasserstoff mit CO2 zusammen in Sustainable Aviation Fuel umgewandelt wird. Mhm. Das eine ist halt nicht besonders skalierbar, weil es auch auf Lebensmitteln basiert, und das andere ist ein rein synthetischer Prozess, der ist skalierbar, braucht aber noch relativ viel Energie und ist noch nicht so industrialisiert. Also die Verfügbarkeit von Sustainable Aviation Fuels wird uns noch lange als Problem in der Luftfahrt verfolgen.
Mhm. Okay, verstanden. Wie ist denn das C-Level bei der deutschen Aircraft sonst aufgebaut, neben dir?
Ja, neben mir habe ich einen COO, der für das operative Geschäft zuständig ist. Der hat das von mir übernommen, das habe ich vorher gemacht. Dann habe ich ein CFO mit an Bord, der sich um die finanziellen Seiten kümmert. Und darunter haben wir ein großes Team, was Programm abdeckt, was Sales abdeckt, was Aftermarket abdeckt, was Maintenance abdeckt, also Training abdeckt. Mhm. Wir haben das Privileg, dass wir dadurch, dass wir ein relativ kleiner OEM sind, ganz viele eigene Zertifizierungen haben, um die Flotte versorgen zu können. Also wir haben eigentlich alle Ratings vom Produktions-, Maintenance-, Camo bis hin zum Trainingsbetrieb sind wir zugelassen.
Okay, nicht schlecht. Ja, die COO, euren COO, den Olaf Lafrenz, den kenne ich ja selber, der, bevor er zu euch gekommen ist, war der auch schon mal bei mir hier im Podcast, noch aus seiner alten Rolle. Grüße gehen raus. Wer sich dann noch mal ein bisschen was anhören kann, kann da gleich reinspringen nach der Episode, aber bitte erst. kannst du ein bisschen was zur Größenordnung sagen? Also wie viele Leute seid ihr und alles, was du natürlich teilen kannst öffentlich?
Also vielleicht so ein bisschen, wenn man das einordnen kann. Wir sind an zwei Standorten vertreten. Einmal hier in Oberpfaffenhofen, wie wir schon gesagt haben, am AirTech Campus. Mhm. Hier ist unser Headquarter, hier sitzt das Engineering, hier sitzt der Aftermarket, der Global Support für die weltweite Flotte. Mhm. Und wir haben einen zweiten Standort, das ist der Produktionsstandort in Leipzig. Mhm. Da haben wir gerade eine neue Produktionslinie am Hochziehen, die in 26 dann komplett betriebsbereit sein wird, wo dann die ersten Flieger produziert werden für die 328 Eco. Im Total sind wir heute um die 600 Aviation-Spezialisten bei der deutschen Aircraft aufgeteilt auf diese beiden Standorte. Mhm. Und der Produktionszweig wird halt in den nächsten Jahren noch wachsen, wenn wir die Produktionslinie dann hochziehen.
Also 600 in Summe sind es.
Ja.
Okay. Cool. Ja, nicht schlecht. Du, dann schauen wir uns doch mal an, wie kommt man da eigentlich hin? Also wie wird man CEO der deutschen Aircraft? Du hast es auf jeden Fall auf irgendeinen Weg geschafft, den erfahren wir jetzt gleich mal.
Mein Weg ist wahrscheinlich nicht ganz der klassische Weg. Ich habe mich wirklich, ich würde sagen, durch alle Bereiche einmal durchgearbeitet. Ich habe angefangen hier bei der 328 Support Services damals als Leiter der Avionik, habe den Avionik-Bereich, bin auch ein Certifying Staff auf der Avionik, habe dann später irgendwann die Maintenance dazu übernommen, dann die Produktion, dann das Programm, dann durfte ich das operative Geschäft leiten. Mhm. Ja, und heute habe ich das Vergnügen, ich sage immer once in a lifetime opportunity, ein OEM in Deutschland wieder zu etablieren mit einem extrem guten Team, was weltweit aufgebaut ist. Wir haben 46 Nationalitäten an Bord, also von den großen OEMs sind die Leute auch zu uns gekommen, von Airbus, von Bombardier über Embraer, Leute aus dem MRJ-Programm, also relativ breitbandig, und mit denen habe ich das Vergnügen, so ein Flugzeug zu bauen.
Nicht schlecht. Wie lange hat es gedauert? Du hast gesagt, als Leiter Avionik bist du eingestiegen?
Ja, angefangen habe ich hier vor 19 Jahren, wie gesagt. Das hat schon ein bisschen Zeit gedauert, aber die Entwicklungszyklen in der Luftfahrt sind ja auch nicht ganz so schnell. Das heißt, so ein Flugzeugprogramm dauert auch ein bisschen, bis es von der ersten Idee dann zum ersten Flieger kommt.
Okay, und war das dein erster Job nach der Uni?
Ich habe auch da keine ganz klassische Ausbildung. Kam aus einem anderen Bereich, habe Netzwerktechnik gemacht früher, bin dann vom Netzwerk rüber in die Luftfahrt, um in die Avionik in der Luftfahrt zu kommen und bin dann von da hier, war das in der Luftfahrt, war das mein erster Job, ja.
Luftfahrt, erster Job, okay, cool, ja, nicht schlecht. Also es ist, wie du sagst, es ist kein klassischer Weg. Wahrscheinlich hätte man früher sogar gesagt, es wäre der klassische Weg, dass man sich sozusagen in der Firma hocharbeitet.
Mag sein, oder? Ja. Also es hat den Vorteil, dass ich schon von mir behaupten würde, dass ich den Flieger sehr, sehr gut kenne.
Ja.
Und bis runter zu einigen Partnummern, was nicht immer spaßig ist für meine Kollegen.
Okay.
Weil ich oft dazu neige, ganz gern mal in die Tiefe abzutauchen.
Ja. Und würdest du, oder wann hast du so gemerkt, dass du Lust hast auch auf Management, auf C-Level etc. Und ab wann wurde vielleicht auch so dieser Pfad verfolgt, hier mal in die Geschäftsführung zu kommen?
Was heißt Lust? Also das hat mich schon immer fasziniert. Ich arbeite wahnsinnig gern mit Menschen zusammen. Ich bin, glaube ich, schon auch von meinen Hobbys und Dings ja ein Teamplayer. Also das hat mir schon immer Spaß gemacht, ob das früher in der Jugendarbeit war oder beim Sport. Immer so ein bisschen den sportlichen Gedanken, so ein Team zusammenzubringen und Sachen zu erreichen, die man vielleicht dem Team manchmal im ersten Ansatz gar nicht so zutraut. So war das ja am Anfang bei der Deutschen Aircraft gehabt, auch ganz stark. Gab es ganz viele, die gesagt haben, das wird doch nichts und das ist doch ganz schwierig. Das Ganze hat sich jetzt, glaube ich, gelegt, wenn man sieht, okay, wow, die reißen wirklich was, die kriegen auch wirklich was zusammen. Und das ist ein wahnsinniger Motivator. Und dann geht man immer von einem Step zum nächsten Step, sagt, okay, jetzt habe ich das hingekriegt, jetzt muss das nächste doch auch klappen. Ja, und irgendwann ist man dann der CEO.
Okay, klingt eigentlich ganz leicht, ne?
Ganz einfach, ne?
Aber irgendwie schafft es ja dann doch nicht jeder. Also entweder es hat nicht jeder Lust drauf, es könnte auch eine Erklärung sein. Ja.
Mag sein. Ich meine, Work-Life-Balance ist da schon ein anderes als in anderen Jobs. Also man muss da schon, ich meine, das ist jetzt ein bisschen Management-Phrase, aber die Extrameile gehen gehört auch dazu. Also das kommt, fällt ja nicht alles zu, da muss man schon, steckt eine Menge harte Arbeit und Schweiß drin.
Ja, diese Extrameile, das ist so ein Begriff, der fällt öfter und das ist ja auch so ein Begriff, den man gerne mal, sage ich mal, auch von Leuten fördert, die Young Potentials sind oder frisch im Job sind und man sagt, okay, das macht den Unterschied. Was bedeutet das eigentlich genau? Was ist denn eigentlich die Extrameile? Heißt es einfach, dass man länger arbeitet?
Nein, ich glaube, das ist zu einfach. Ich glaube, es geht darum, dass man, das ist so eine Tugend, die mir auch wichtig ist, dass man erstmal zeigt, was man kann und der Rest kommt dann danach auch schon, das wird wahrgenommen. Ich bin kein Freund davon, der erst sagt, oh, jetzt möchte ich aber das und das haben, bevor ich das nächste mache. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Man muss sich schon so ein Stückchen bald beweisen, zeigen, dass man das kann und wenn das dann alles zusammenfällt und man natürlich gehört auch ein bisschen Glück dazu, man braucht die richtigen Mentoren, man braucht die richtigen Teams, dass man auch nach oben kommt, aber ich glaube, wenn das alles ganz gut zusammenfällt, dann kommt das schon. Also ich glaube, man kann jetzt nicht morgens aufstehen und sagen, oh, ich werde mal CEO. So funktioniert das nicht. Also ich glaube, man muss schon so Step by Step und auch gucken, wie passt das.
Und erstmal zeigen, was man kann, bedeutet man, das geht einher mit dieser Phrase, das ist nicht mein Job. Ne? Ja. Weil wenn man sagt, das ist nicht mein Job, dann zeigt man ja nicht, was drüber hinaus über den Job
sein. Jetzt kommt die nächste Phrase, eine nach der anderen, muss schon über den Tellerrand ein bisschen hinausschauen und nicht gucken, also es ist nicht mein Problem oder dein Problem, es ist unser Problem. Ja. Und wenn man einen Ansatz hat, das zu lösen, dann muss man auch mal da reinsteppen, obwohl es gar nicht sein eigener Bereich ist und sagen, Mensch, ich habe eine Idee, wie wäre es, wollen wir das nicht mal ausprobieren. Also diese klassischen Silo, das klassische Silo-Denken ist schwierig. Also man muss da schon über den Tellerrand rausgucken, das Bigger Picture sehen und sagen, okay, wie kriegen wir das jetzt zusammen hin?
Okay. Und hast du dir dann, du hast schon erwähnt, Mentoren und irgendwelche Menschen in der Orga, außerhalb der Orga etc. gesucht, die dich dann so begleitet haben oder sind die zu dir gekommen? Wie ist das abgelaufen?
Ja, ein großer Supporter in meiner ganzen Entwicklung war der Dave Jackson, der hier lange, lange Geschäftsführer war, der jetzt gerade in Rente geht, von dem ich ganz viel mitgenommen habe, der auch immer ein guter Sparring-Partner war. Und ein guter Sparring-Partner zeichnet sich ja aus, nicht, dass man immer einer Meinung ist, sondern dass man sich hinter verschlossenen Türen auch mal richtig reiben kann und austauschen kann. So eine gute Diskussionskultur, die ist extrem wichtig, wenn man nach oben kommen will, weil die Leute, die immer nur das sagen, was man hören will, die bringen einen am Ende nicht weiter. Also ein bisschen Disruption hilft.
Okay. Wie kriegt man eine gute Diskussionskultur? Also quasi auch, dass die Leute halt das offen sagen, weil oftmals hat man dann ja auch das Problem, dass einem die Projekte nach oben Ende immer grüner werden, je öfter sie reportet werden.
Ja, definitiv. Ich meine, das hängt ja von einem selber ab. Man muss auch eine Diskussionskultur zulassen. Das ist gar nicht immer so einfach, weil keiner kriegt gerne Kritik. Und gerade negatives Feedback muss konstruktives Feedback sein. Man muss konstruktives Feedback auch zulassen. Man muss auch mal sagen können, vielleicht nicht immer am gleichen Tag, aber am Tag danach. Ja, du hattest ja recht, das sollte man nochmal überdenken. Das gehört dazu. Ich glaube, so ein bisschen reflektiert sein ist ein wichtiger Aspekt.
Okay, ja, verstanden. Vielleicht, wenn du so auf deinen Alltag guckst oder generell so auf deine Arbeitsweisen, gibt es da irgendwas, ja gut, vielleicht für dich ist es nicht untypisch, aber was untypisch erscheinen könnte, wo du sagst, so, das sind so Sachen, die ich immer mache, wöchentlich, täglich, monatlich?
Also was bei mir relativ wichtig ist, in meinem, auch um ausgeglichen zu sein, ist Sport. Ich war so, wenn ich... Und das kriege ich auch als direktes Feedback, wenn ich längere Zeit keinen Sport gemacht habe, dann sagt doch schon mal einer, geh mal wieder laufen, Nico. Weil ich da nicht ganz so ausgeglichen bin. Ich glaube, das ist so ein Aspekt, der für mich ganz wichtig ist in meinem Rhythmus, dass ich so meine Aktivitäten habe, die ich auch zum Nachdenken brauche, um einfach meinen Kopf wieder frei zu kriegen. Das sind so im Rhythmus. Ansonsten habe ich relativ wenig Rhythmus. Wir haben am Anfang ganz kurz darüber gesprochen, was ich heute gefrühstückt habe. Mhm. Mal frühstücke ich nicht. Also ich bin kein klassischer, das ist mein Tagesablauf Mensch, sondern ich bin eher so, okay, schauen wir mal, was heute kommt und wie wir das am besten abarbeiten.
Okay, verstanden. Was machst du jetzt für Sport? Laufen gehen oder?
Laufen gehen, Skitouren gehe ich super gerne. War jetzt gerade mit dem Team auch zusammen am Toulouse-Halbmarathon, den wir mit der Firma zusammen gelaufen sind. Squash, Fußball, also.
Okay, also recht breit. Und du meintest irgendwie, dass du früher auch Jugendarbeit im Sport, warst du da sportlich irgendwie noch aktiver, oder?
Ja, ich habe früher auch schon relativ viel Fußball gespielt. Ich habe Squash gespielt und ich war sehr, sehr aktiv in der Jugendarbeit in der evangelischen Jugend, wo ich große Jugendgruppen geleitet habe.
Ah, okay. Und
damals auch so 400 Jugendliche.
Ah, nicht schlecht.
So gehört haben.
Was war schwieriger, jetzt die Firma oder die 400 Jugendlichen?
Das ist eine ganz unfaire Frage. Der Unterschied ist gar nicht so groß.
Ja gut, Grüße an beide Gruppen an der Stelle. Ja. Nicht schlecht, okay, sehr, sehr spannend.
Am Ende sind es immer Persönlichkeiten, mit denen man, mit einigen kommt man besser klar, mit anderen nicht so gut. Und am Ende ist es, glaube ich, die Herausforderung, umso höher man kommt, dass man mit allen doch irgendwo zusammenarbeiten kann.
Okay. Sonst irgendwelche, sag ich mal, Themen über die Woche, wie viel Zeit verbringst du zum Beispiel in Meetings und wie viel Zeit verbringst du in Stillarbeit, sag ich mal, oder in Fokuszeit?
Zu viel Zeit in Meetings, ich glaube, das ist aber was man in der Industrie generell und überall hört, dass die Meetingzeit zu viel ist. Also das ist was ich mir eigentlich immer nach vorne nehme, weiter zu reduzieren. Und die Abendstunden sind dann meistens so die fokussierten E-Mail-Zeiten, wo man sich dann auch nochmal vielleicht auch strategische Themen vornimmt, so ein bisschen durchdenkt, was man machen kann.
Okay. Bist du so der Typ leeres Postfach oder kategorisieren oder alles ein Haufen?
Ich bin der Typ, ich bin da schon eher, ich verfolge eher den chaotischen Genie- und Chaos-Ansatz zusammen. Also ich brauche um mich rum schon auch ein paar Leute, die strukturiert arbeiten und dem Ganzen wieder ein bisschen Struktur geben. Ich bin eher so der chaotische vom Ansatz her.
Okay. Was sind denn so deine Hauptherausforderungen gerade so in deiner Rolle, wenn du ein oder zwei nennen würdest?
Das ist, es gibt ja mehrere Herausforderungen. Auf der einen Seite, ich habe gesagt, wir bringen so einen kompletten OEM in seiner Gänze zurück nach Deutschland. Das kommt mit mehreren Herausforderungen. Das eine ist, eine Firma aufzubauen. Als ich angefangen habe, waren wir ungefähr 180 Leute. Wir sind jetzt über 600, also eine neue Struktur aufbauen, die Prozesse dahinter. Ist eine große Herausforderung. Ein Flugzeug bauen an sich ist eine große Herausforderung mit allen Zertifizierungsherausforderungen, Zulassungsherausforderungen, aber auch, ich glaube, das verfolgt man in der weltweiten Presse, den ganzen Herausforderungen in den Lieferketten, also in dem Supply Chain. Da geht es dann um Wechselkurse, die wesentlich fragiler sind, als sie es früher war. Da geht es um Zölle. Also da sind schon relativ viele Einflüsse auch von draußen, die man gar nicht so stark beeinflussen kann, aber auf die man reagieren muss. Aber auch das Thema Digitalisierung. Also wir haben den kompletten Flieger von uns aus einer 2D-Welt in eine 3D-Welt übertragen. Mhm. Wir nutzen neue PLM, also Life-Cycle-Monitoring-Systeme, ERP-Systeme für den Aftermarkt. Das ganze Thema Digitalisierung, Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, sind da schon Themen, wie kann man das heute ins Business integrieren, ohne in Einbahnstraßen zu enden später, aus denen man nicht wieder rauskommt. Also dieses Setting zu machen, gerade als kleinere Firma, die auch keine unendlichen Budgets hat und da trotzdem die Vision nicht aus dem Auge zu verlieren, wo man mal hin will mit dem Produkt. So Wörter wären Virtual Twin, Digital Twin, digitale Factory, das waren alles Punkte, die wir hier bei uns bearbeiten, wo man Wege finden muss, wie kann man das Ziel erreichen, vielleicht manchmal nicht auf dem direktesten Weg, sondern auch manchmal auf dem auf dem Weg um zwei Ecken rum.
Und so, was sind eigentlich so die Trends? Also auf der einen Seite so als Verbraucher oder als Kunde vom Fliegen kriegt man einerseits mit, okay, es muss sustainable, also es muss nachhaltig irgendwie werden. Das haben wir schon auch schon ein bisschen berührt. Auf der anderen Seite sieht man, dass super viele Inlandsflüge dann auch wieder gestrichen werden. Die Leute fliegen weniger, aber auf der anderen Seite bewegt es dann auch wieder diese ganze Drohnen und Luftfracht und sowas wieder doch wieder in Richtung Fliegen. Also ist Fliegen eigentlich ein Trend mehr oder ist Fliegen ein Trend weniger oder kann man das sagen?
Also ich glaube, erstmal ist Fliegen wird extrem wichtig sein und auch bleiben, was Connectivity angeht. Aus der deutschen Brille heraus sprechen wir natürlich von einem Land mit immer noch einer relativ starken Infrastruktur, was Bahn, was Autobahn angeht. Ich war jetzt gerade auf einem großen Event in Indien, wo wir davon sprechen, dass jedes Jahr ungefähr 1 Million Menschen das erste Mal fliegen.
Oh wow.
Also das Durchschnittsalter liegt bei 27 Jahren da und wir hatten eine Moderatorin, die hat gesagt, oh ja, meine Haushaltshilfe ist jetzt auch nach Hause. Die war 2 Tage in der Bahn unterwegs und dann noch 1 Tag mit dem Auto, bis sie zu Hause war. Boah. Das können wir uns als Europäer ja gar nicht so richtig vorstellen. Es gibt noch relativ viele Teile in dieser Welt, wo es einfach gar keine Infrastruktur gibt in diesem Sinne und da ist gerade so ein Regionalflugzeug, was wie gesagt auch nicht so viel Infrastruktur braucht, was die Landebahn angeht, ein extrem hilfreiches Tool. Gibt ja diesen schönen Luftfahrtspruch, 1 Kilometer Runway brings you everywhere und 1 Kilometer Straße vielleicht zum nächsten McDonald's. Ne?
Okay, also du sagst schon, okay, also je besser fliegen natürlich wird, umso besser, klar, aber es wird auf jeden Fall mehr geflogen werden, auch in der Zukunft, oder?
Ja, also ich glaube, man sieht das ja heute schon in den Wachstumsraten der Luftfahrt. Das ist eine der Booming Industries. Normalerweise gibt es eine ganz klare Verknüpfung zwischen dem GDP, also dem Bruttoinlandsprodukt und der Wachstumsrate im Fliegen. Die wird auch weiterhin eingehalten werden und da sehen wir schon einen extrem hohen Demand. Die große Herausforderung für uns als Industrie ist, wie kann ich diesem Wachstum von der CO2-Emission dekappeln? Und das ist eine Aufgabe, an der wir auch arbeiten. Und die erste Antwort ist der Turboprop an sich. Also wir sprechen im Turboprop, wenn ich das mit einem regionalen Jet vergleiche, von 40% weniger Kraftstoffverbrauch zu klassischen alten Regionaljets. Zu neuen Regionaljets sind wir immer noch im 30% Bereich. Und das sind, glaube ich, Werte, wo wir auch die Bevölkerung wahrnehmen muss, okay, mit einem Turboprop bin ich vielleicht auf einer klassischen Strecke von 2-3 Stunden mit einem Regionaljet, verliere ich 15 Minuten Zeit, emittiert aber für 30% weniger CO2 und damit auch weniger Kosten. Und am Ende zum Thema Nachhaltigkeit, die werde ich immer nur erreichen, wenn ich es über die Kostenstruktur schaffe. Also dieser Goodwill-Gedanke, dass der Mensch jetzt den Flug, der 200 Euro mehr kostet, nimmt, um der Umwelt zu schonen, der wird nicht funktionieren.
Ja, nee, das funktioniert meistens nicht. Okay, super interessant. Kannst du dir eigentlich vorstellen, irgendwas anderes mal zu machen außer Luft- und Raumfahrt?
Also ich glaube, wenn ich jetzt in der jetzigen Phase, wo wir Richtung Entry into Service, Richtung Erstflug arbeiten, über irgendwas anderes nachdenken würde, würde irgendwas falsch laufen und ich würde mir Sorgen machen. Nee, also zurzeit ist mein volles Commitment hier bei Deutsche Aircraft und da drin die 3-2-8-Eco in die Luft zu bringen.
Okay, und wenn man dir jetzt zum Beispiel deinen jetzigen Job verbieten würde und sagen würde, du müsstest dir irgendwas außerhalb der Wirtschaft suchen, was ganz anderes?
Das ist jetzt aber eine ganz... Ich bin ja relativ kreativ und das kann ich mir gerade schwer vorstellen. Ich glaube, ich würde aus der Industrie dann eher rausgehen und was ganz anderes machen, aber wie gesagt, da habe ich keine konkreten Pläne.
Weißt du noch
Wer nicht. Einen Plan B braucht, der glaubt nicht an seinen Plan A.
Ja, okay. Den muss ich mir aufschreiben, ja, interessant. Okay. Ja, spannend. Also fand ich sehr, sehr interessant. Sehr interessant, sage ich mal, A, natürlich in die Branche reinzublicken und auch bei jemandem, der den Weg wirklich komplett einmal durch die Branche durchgegangen ist, bis hin zum CEO zu machen. Danke schon mal erstmal, dass du das alles mit uns geteilt hast. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das habe ich vergessen zu fragen oder irgendwas, was du zum Thema C-Level vielleicht noch loswerden willst? Jetzt hast du hier sozusagen eine Zuhörerschaft, die selber aus C-Level-Managern besteht oder Leuten, die da gerne mal hinwollen.
Ich glaube, am Ende muss man sich immer vor Augen halten, wir kochen alle nur mit Wasser. Ne? Und ich glaube, am Ende, das ist wichtig, so eine Projekte schafft man immer nur als Team. Natürlich gibt es ein C-Level, was dann oben die Führung verkörpert, aber es muss immer ein Team-Effort bleiben und das darf man auch nie vergessen.
Sehr cool. Nico, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Hat mega Spaß gemacht. Wer noch mehr über Deutsche Aircraft erfahren will, der guckt unten in die Shownotes. Da linken wir natürlich alles. Wir machen auch dein LinkedIn-Profil da rein, falls jemand irgendwie Feedback hat oder mit dir in Austausch treten will. Und dann freue ich mich schon auf unser nächstes Gespräch.
Super, vielen Dank.
Perfekt. Ja, wer jetzt noch zuhört, unbedingt natürlich diesen Podcast bewerten. Und wenn euch die Episode gefallen hat, teilt die gerne mit jemandem, der sie auch hören soll. Ich freue mich natürlich auch über direktes Feedback. Könnt ihr bei Spotify gleich in den Kommentaren zu dieser Episode hinterlassen. Das Ganze ist nur möglich, weil ich noch eine Doppelrolle habe. Also gerade die Themen interimistische Mandate, interimistische Projekte bei euch im Unternehmen. Falls ihr da gerade was habt, kommt gerne auf mich zu. Wir können mal sprechen, wir können mal ein bisschen Sparring machen. Manchmal hilft das und man findet sogar jemanden im eigenen Unternehmen oder im Netzwerk. Und wenn nicht, dann haben wir auch einen sehr, sehr gut und lange sorgfältig qualifizierten Talentpool und können euch da sicherlich mit allen möglichen Themen, Organisationsumbau, Systemeinführung, M&A, PMI, helfen. Ich freue mich auf jeden Fall auf jeden Austausch und Nico, wie gesagt, aufs nächste Treffen mit dir.
Alles klar, vielen Dank.